Montagabend, Viertel neun, Zeit für Talk und Tore. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir wollen heute nicht nur das Bundesliga-Wochenende Revue passieren lassen, sondern auch über den Tellerrand hinausblicken, und zwar ziemlich weit nach Israel. Andi Herzog ist ja seit wenigen Tagen ganz offiziell neuer Teamchef der israelischen Fußballnationalmannschaft. Und der Mann, der ihn nach Israel geholt hat, ist heute bei uns zu Gast. Willi Ruttensteiner, guten Abend.
Guten Abend.
Der neue Sportchef des israelischen Fußballverbandes. Außerdem begrüße ich den Geschäftsführer Sport des SC Rheindorf Altach, Georg Zellhofer.
Hallo.
Guten Abend. Und ich begrüße Hans Huber, ehemaligen Sportchef des ORF. Hallo. Ja, und Ihre Kommentare, liebe Zuschauer, erwarten wir natürlich auch wie immer via Twitter oder via Facebook. Willi Ruttensteiner, seit 1. Juli also mit neuem Job in Israel und schon auf Heimaturlaub in Österreich. Was sind die ersten Eindrücke, die Sie mitgenommen haben aus Israel?
Ja, also durchwegs gute Eindrücke. Möchte korrigieren, dass ich nicht auf Urlaub bin, sondern gibt auch Dinge außerhalb des Landes zu erledigen. Einige Dinge, weil wir vorbereiten für den ersten Lehrgang Anfang September. Aber der Start war, denke ich, einmal das erste Monat war gut.
Wie sind die ersten Eindrücke jetzt vom Verband? Gibt es dort auch Landesverbandspräsidenten?
Na, es ist so, es ist also sicherlich eine Situation, wo ein Verband auf, ja, jetzt mit der Nationalmannschaft auf Rang 93, glaube ich, ist. Und man hat dort eine, glaube ich, sehr gute Analyse gemacht und gesagt, okay, man will in der Zukunft was ändern. Also eine der ersten Aktionen war, ein technisches Komitee einzusetzen mit ehemaligen Trainern und Spielern, finde ich also wirklich ausgezeichnet. Und die zweite massive Schwerpunktsetzung war eben, einen Sportdirektor zu bestellen. Und jetzt bin ich eigentlich in der Verantwortung zu agieren. Und die erste Sache war eben, einen Nationaltrainer zu suchen. Und da sind wir fündig geworden.
Ja, und das ist ein Österreicher, Georg Zellhofer. Als Sie gehört haben, Ihr ehemaliger Trainerkollege wird neuer Sportdirektor in Israel. Was war der erste Gedanke?
Ich war schon etwas überrascht. Vor allem, ich hätte mir eher gedacht, dass der Willi vielleicht noch einmal in das Trainerwesen reingeht, vielleicht eine Nationalmannschaft übernimmt oder vielleicht auch eine Vereinsmannschaft übernimmt, weil ich trotzdem denke, dass ihn das juckt, dass er vielleicht auch seine Erfahrung hier mit einbringen kann, und war dann etwas überrascht, aber denke auch natürlich eine tolle Herausforderung.
Und super, inwiefern ist es eine Auszeichnung auch für den österreichischen Fußball, dass Willi Ruttensteiner Sportdirektor geworden ist in Israel und Andi Herzog jetzt Teamchef?
Ich finde es für den österreichischen Fußball sehr positiv, aber ich finde es vor allem eine persönliche Anerkennung für den Willi Ruttensteiner, der als Sportdirektor sehr gute Arbeit geleistet hat im ÖFB, der maßgeblich an dem Aufschwung der Nationalmannschaft und an der Entwicklung der Akademien und des ganzen Nachwuchsbereiches maßgeblichen Anteil hatte. Und wahrscheinlich hat sich der israelische Verband auch gedacht, wenn einer in Österreich so erfolgreich arbeitet, dann kann er das möglicherweise auch bei uns machen. Auch in dieser Szene, die teilweise am Boden gelegen ist bei uns in der Zeit, bevor der Willi gekommen ist. Und jetzt auch der israelische Fußball war in den letzten Jahren nicht so erfolgreich, dass er hier etwas aufbauen kann, das einen ähnlichen Aufschwung wie in Österreich erwarten lässt. Und daher finde ich es eine Auszeichnung für ihn, aber auch eine Anerkennung der Arbeit im ÖFB.
Ja. Trainer wäre nichts mehr gewesen.
Ich möchte nicht sagen, dass der Georg Unrecht hat. Also ich habe sicherlich auch überlegt, das eine oder andere Angebot, ein sehr schönes Angebot von Katar zum Beispiel, wäre als Trainer gewesen. Habe ich aber abgelehnt, weil ich also vom sportlichen Niveau nicht überzeugt gewesen bin. Auf der anderen Seite, ja, ist dann dieses Angebot gekommen, und da habe ich schon irgendwie gespürt, das ist was ich kann, was ich schon mal gemacht habe, und das hat mir auch Sicherheit gegeben für diese Herausforderung. Weil
Israel liegt aktuell auf Rang 93.
Ich denke,
ja. Weltrangliste, Österreich auf Platz 23. Ja. Ist der Unterschied tatsächlich so groß?
Der Unterschied ist noch viel größer. Nämlich, wenn man es nicht nur von der Rangliste betrachtet, wir haben eine sehr, sehr gute Nationalmannschaft. Aber auf der anderen Seite, wenn man es von der Trainerausbildung, von den Akademien, also wenn man jetzt Red Bull oder auch die Akademie im Burgenland oder die Akademie der Wiener Austria, wenn man diese Akademien vergleicht und geht nach Petach Tikva oder nach Maccabi Haifa oder auch jetzt Maccabi Tel Aviv, kann man auch sagen, da ist ein großer Unterschied. ganz, ganz großer Unterschied. Da sieht man aber dann erst so, das reflektiere ich persönlich, dass in Österreich irrsinnig viel passiert ist, irrsinnig viel von Leuten gearbeitet worden ist. Und auf das kann man sehr, sehr stolz sein. Alle wirklich gemeinsam. Und mir wird es immer mehr bewusst, wenn du dort reinschaust und auf der anderen Seite vergleichst, was bei uns selbstverständlich ist. Und wenn man dann noch weiter schaut, England oder Deutschland oder Frankreich, ja, dann ist der Abstand schon riesengroß. Also es ist für mich so, dass man an zwei Punkten ansetzen muss. Unmittelbar bei der Nationalmannschaft, keine Frage, und auch bei den Jugendnationalmannschaften. Aber längerfristig im Gesamtkonzept und eben in der Entwicklung eines womöglichen israelischen Weges.
Und Andreas Herzog ist jetzt eben Teamchef der israelischen Nationalmannschaft. Jetzt könnte ich sagen, Sie haben ihn irgendwie beim ÖFB, so hatte man immer den Eindruck, jahrelang verhindert und jetzt nehmen Sie ihn nach Israel mit.
Na, verhindert würde ich nicht sagen, aber ich denke, das hat uns eigentlich auch ausgezeichnet. Ich habe damals, als der Andi neben Koller Kandidat gewesen ist, mein Dafürsprechen auch ihm mitgeteilt, dass ich gesagt habe, zu dem Zeitpunkt war für mich Koller einfach der erfahrenere Trainer. Und es war natürlich auch für den Andi schwierig, wenn man das direkt macht, aber ich habe es ihm direkt gesagt, offen gesagt, dass ich also ihn sehr schätze, aber zu diesem Zeitpunkt nicht für ihn gewesen bin. Ich habe aber dann seinen Weg genau verfolgt und ich denke, er hat etwas ganz, ganz Großartiges gemacht. Er hat irrsinnig viel auf sich genommen, indem er sich weitergebildet hat, indem er nach Amerika gegangen ist, wahnsinnige Strapazen auf sich genommen hat und eigentlich neben einem großen Trainer gearbeitet hat, der das Know-how von Deutschland kennt, der das Know-how von Amerika kennt und dort mit anderen auch Trainern zusammengearbeitet, viel gelernt hat und auf der anderen Seite U21 und Olympiateam selbst als Cheftrainer trainiert hat. Und dann muss man vielleicht nur wissen, wir haben als Anforderungsprofil einfach einen talentierten, jungen Trainer gesucht. Und wenn man ihn da von der Person und mit seinem Know-how und mit seiner Erfahrung als Spieler und auch als Trainer sieht, glaube ich, dass man nicht so schnell wen findet, der wirklich talentiert ist und das am Buckel hat, was er hat. Und damit war das für mich eine Entscheidung für ihn.
Ist aber also interessant, weil dem Andi Herzog wird ja eigentlich immer vorgeworfen, dass er keine Erfahrung hätte.
Dazu habe ich ein Wörtchen mitzureden, weil ich finde, gerade weil er eben sehr viel mit Nationalmannschaften gearbeitet hat und mit Amerika bei einer Weltmeisterschaft war, als Co-Trainer zwar, aber als sehr wesentlicher Bestandteil dieses Trainerstabes, hat er genau die Voraussetzungen, um eine Nationalmannschaft zu trainieren. Natürlich ist das eine völlig andere Arbeit als bei einer Clubmannschaft und auch von einer Clubmannschaft kommend kann man eine Nationalmannschaft trainieren. Aber gerade diese Erfahrung, die er bei den Auswahlmannschaften gemacht hat, die ist vielleicht ein sehr wertvoller Baustein, eine sehr wertvolle Basis, um eine Nationalmannschaft zu führen. Und er war in Österreich, er war in Amerika, er war bei dem Olympiateam. Also er hat sehr viel Erfahrung. Warum gerade bei Auswahlmannschaften? Und das ist doch wieder ein etwas differenzierter Job zu einem Clubtrainer.
Ja. Er war auch bei einer Weltmeisterschaft mit einer Nationalmannschaft. Eben. Und was der Hans gesagt hat, stimmt. Er ist irrsinnig erfahren als Trainer mit Nationalmannschaften, weil er ist, ich denke, zu uns gekommen, so 2004, 2005 im ÖFB, hat also dort selber lange Zeit die U21, also einige Jahre gemacht. Genau. Und jetzt 5, 6 Jahre lang einfach an der Seite von einem Trainer gearbeitet und da kennt er sich wirklich aus, war für mich auch eines der wichtigen Punkte für diese Entscheidung.
Ist es ein Risiko für Willi Rutensteiner, dass er den Andi Herzog mitgenommen hat nach Israel?
Nicht unbedingt, würde ich nicht so sehen. Ich denke, ich schließe mich den beiden hier an. Er hat genug Erfahrung von der Spielerlaufbahn allgemein gesehen. Er hat mit sehr vielen Nationalmannschaften gespielt und auch trainiert. Viel selber mit einbringen können, schon im unteren Bereich, im Nachwuchsbereich. Und das ist nicht so einfach, auch dort Mannschaften zu entwickeln und dann vielleicht auch dort auch noch Fehler zu machen, zu korrigieren. Und ich denke, er hat jetzt einfach den nächsten Schritt gemacht, hier in die Cheftrainerposition zu gehen. Und ich denke, es ist auch gut, dass er einen Sportdirektor hat, den er gut kennt. Das ist für mich eine ganz wichtige Basis, wenn er dorthin kommt, in ein Land zu gehen, wo man wirklich niemanden kennt. Alleine dort zu sein, denke ich, ist nicht einfach. Aber ich glaube, die wichtigste Person mit Willi Rutensteiner ist gegeben als Sportdirektor. Und ich glaube, dass auch die Erwartungshaltung nicht riesengroß ist. Natürlich will man dort jetzt performen und Erfolg haben und vielleicht sich verbessern in der Weltrangliste, aber ich denke, dass eine sehr weite Basis ist, einmal den ganzen Unterbau richtig zu positionieren. Wie ich den Willi kenne, bin ich überzeugt davon, dass auch die Akademien da schon Pläne sind, wie er das Ganze reformieren will. Bin ich mir sicher, wie ich ihn kenne. Und jetzt, glaube ich, ist das für Andi wirklich ein guter Schritt und du musst einmal in die Chefposition gehen. Und ich habe da relativ ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass das für eine Willi kein Problem ist. Auch.
Sie waren ja auch kurz einmal im Ausland, in Bahrain, damals mit Josef Hickersberger. Ja. Bei Ihnen war es dann relativ schnell wieder vorbei.
Es war dann vorbei mit dem Josef Hickersberger, wie er dann gegangen ist. Also dort ist es so, wenn der Chef geht, müssen alle gehen. Also ich war der Trainer vom Olympiateam, Schmidt Klaus war noch mit, Pepe Hickersberger war dort der Cheftrainer und hat dann, wenn man so sagt, dann eigentlich selber aufgehört. Und das war eigentlich dann die Entscheidung, dass alle Trainer gehen müssen. Da gehst du als komplettes Trainerteam.
Wobei ich schon glaube, um die Frage noch einmal zu beantworten, ich glaube schon, dass ein gewisses Risiko für den Willi Rutensteiner besteht, weil es ja auch Stimmen gibt immer, ja, der holt jetzt einen Landsmann und der fördert jetzt einen Landsmann, der bringt uns jetzt einen Österreicher daher. Und da hat es auch kritische Stimmen gegeben, wie du auch bestätigen wirst, die durchaus anklingen haben lassen, dass das nicht die ideale Wahl war. Es gibt Eifersüchteleien von bekannten israelischen Spielern.
Ist ja logisch, wer will nicht Teamchef werden? Wahrscheinlich wird in Israel nicht anders sein
so
als in
ist
Österreich.
Nicht. Also es ist eine ähnliche, ich vergleiche es jetzt nicht unbedingt, aber eine bisschen ähnliche Situation, obwohl der kein Landsmann war, wie mit dem Marcel Koller, als der nach Österreich gekommen ist und es zahlreiche Stimmen gegeben hat, die gesagt haben, warum brauchen wir jetzt einen Schweizer? Wir haben so viele gute Trainer in Österreich, warum holen wir den Marcel Koller? Dass der dann Erfolg gehabt hat, hat auch für den Willi Rutensteiner gesprochen.
Nur, wenn ich da vielleicht noch was sagen darf, es ist eines, also wir haben das Profil gemacht und haben dann eigentlich so gesagt, okay, auch aufgrund der Finanzen, jüngeren, talentierten Trainer zu forcieren. Ich habe mir dann den Markt angeschaut und für mich war einfach Englisch oder Deutsch die Sprache, weil ich möchte als Sportdirektor einfach wissen, was vor sich geht. Und wenn Hebräisch gesprochen wird, natürlich, verstehst du das nicht, sowohl in der Kabine als auch am Spielfeld oder an der Trainerbank. Und in dem Bereich habe ich nicht entschieden, dass er ein Landsmann ist, sondern ich denke wirklich, dass ich den Besten gefunden habe.
Okay.
Das war für mich einfach auch damals in der Entscheidung Koller wichtig zu sagen, voll überzeugt davon zu sein und zu sagen, er ist eine Persönlichkeit, er ist mental stark, er hat als Spieler unzählige Situationen gemeistert und auch als Trainer seine Erfahrung gemacht. Und da in dieser Kategorie Trainer war er für mich der Beste. Ja. Und deswegen habe ich mich für ihn entschieden.
Vielleicht eines noch dazu, ich weiß ja nicht, wer vorher Trainer Teamchef war, waren das lauter
israelische? Nein, es waren auch schon ausländische Trainer,
ja, okay.
Aber der letzte war ein israelischer Trainer. Okay. Ich habe auch mit israelischen Trainern gesprochen, aber ich denke, dass wirklich die Entscheidung dann so gefallen ist, dass ich sage, aus diesem Profil heraus war es für mich die beste Entscheidung.
Und deshalb ist Andi Herzog jetzt israelischer Teamchef. In der Nations League geht es einmal gegen Albanien und gegen Schottland. Sind diese beiden Teams, glauben Sie, in Reichweite für die israelische Nationalmannschaft?
Ja, wir haben wirklich einen großen Nachteil. Man muss sich vorstellen, der Andi bestreitet sein erstes Spiel sofort in der Nations League. Mhm. Er hat mit der Mannschaft noch nie gearbeitet. Die Mannschaft trifft zusammen und drei Tage später geht es nach Albanien, nach Tirana und dort spielen wir. Es ist schon eine irrsinnig schwierige Situation. Es gibt dann ein Freundschaftsspiel, aber das ist danach. Und so starten wir. Ich glaube aber auch, dass die Erwartungshaltung nicht gegeben ist, dass man sagt, okay, man hat also jetzt wirklich im Fokus, die Qualifikation muss her. Wenn man den Andi kennt, wird er jedes Spiel gewinnen wollen. Aber ich glaube, man muss ihm auch die Zeit geben, etwas aufzubauen und einen Kader zu formen und dann eigentlich in die Qualifikation im nächsten Jahr zu gehen. Also ich denke, es sind viele Dinge jetzt passiert, auch in der Staff viele Dinge passiert und werden noch passieren. Aber auf der anderen Seite braucht er auch etwas Zeit, um sich also da als Trainer eigentlich in allen Bereichen zu festigen.
Hans Huber, Sie haben schon des Öfteren Spiele kommentiert zwischen Israel und Österreich. Hat es immer auch eine politische Dimension, wenn zum Beispiel ein Österreicher Sportdirektor oder Teamchef in Israel wird?
Also ich muss sagen, obwohl mir die Leute dort wirklich sehr sympathisch sind und ich dort auch viele sehr nette Leute kennengelernt habe, muss ich sagen, es hatte immer eine politische Dimension, vor allem bei dem berühmten Spiel 2001. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Weil schon zwei Jahre vorher hat ja die österreichische Nationalmannschaft dort gespielt. Ich glaube, ich habe drei Spiele dort kommentiert. Aber dieses Spiel zwei Jahre vorher hat ein 5:0 für Israel ergeben. Und schon dort war die Stimmung sehr aggressiv. Und zwar von einer Gruppe von sogenannten Fans, die uns beschimpft haben von Beginn an, auch bei der Hymne und als Nazischweine und so weiter, also beschimpft haben. Und das war also sehr, sehr unangenehm. Und dann kam ja dieses berühmte Spiel 2001, wo, so wie zwei Jahre vorher, es eine sogenannte Doppelproduktion gegeben hat, die man ja macht, um zweimal die Werbung zu verkaufen.
Also im Fernsehen auf der linken
und
auf der
linke und rechte Seite. Und wir standen also gegenüber. Auf der Haupttribüne waren die Israelis, wir waren auf der Gegentribüne und der Willi hat gesagt, das Stadion schaut noch immer genauso aus wie damals. Das ist keine richtige Tribüne, sondern das sind so Treppen mit Schlackensteinen. Und wir hatten eine Art Hochstand, von dem wir kommentiert haben. Und wie bei den Jägern. Und von Beginn an wurden da Parolen gegen Österreich und auch gegen uns, wie gesagt, mit Nazi und Ausländer und Schweine und so weiter. Das alles wäre aber nicht so arg gewesen, wenn es nicht die Vorgeschichte gegeben hätte, dass das Spiel verschoben wurde. Ich glaube, es war ursprünglich angesetzt am 7. Oktober, ist gespielt worden am 27. Oktober, weil
es einen Absturz gab einer Linie. Linienmaschine
und eine Bombe ist dort am Strand explodiert. Die Spieler wollten nicht hinfahren, sind beschimpft worden als Feiglinge. Es sind auch tatsächlich 9 Österreicher nicht hingefahren. Die haben, vor allem der Tiroler Block mit Walter Kogler, Hörtnagel und so weiter von der Austria, der Meier lebt, der Martin Hieden, der Neukirchner, die Kübauer, die haben alle gesagt, das ist zu gefährlich, sie fahren nicht hin. Und es war also eine sehr aufgeheizte Stimmung, auch durch die israelische Presse, die geschrieben hat, dass die Österreicher trauen sich nicht daherfahren. Und die Spieler haben gesagt, sie benehmen sich nicht und wir werden ihnen die Antwort auf dem Feld geben. Also es war eine sehr aufgeheizte Atmosphäre. Und als das Spiel dann tatsächlich stattgefunden hat, und dann war schon, wie gesagt, vor der Hymne stand da eine Gruppe. Ich habe noch dazu, und das muss ich noch erwähnen, ich habe Security angefordert, weil ich gesagt habe, ich habe das aus der Erfahrung vor zwei Jahren und nur mit Security. Die Security hat ehrlicherweise weggeschaut und wir sind also beschimpft worden. Und dann begann also schon mit orangen Steinen und so weiter ein Geschosshagel. Wir hatten auf diesem Hochstand so das Equipment aufgebaut. Ich habe also eine Art Schießscharte kommentiert. Und wie gesagt, es kamen die ganze Zeit schon Gegenstände geflogen. Mein Assistent war der Andi Felber, der ist in Deckung gegangen. Auf der anderen Seite, entschuldige, muss ich noch sagen?
Ich unterbreche ganz kurz, weil wir hören einmal kurz hinein.
Okay,
in diesen Kommentar.
Ja,
also Spielgeschichte war dann so, dass Israel in Führung gegangen ist und Andi Herzog, also der Teamchef der israelischen Nationalmannschaft, dann in der Nachspielzeit mit einem Freistoß den Ausgleich für Österreich erzielt hat. Und das ist jetzt der Originalkommentar von Hans Huber.
Ein Tor von Herzog hat, ich werde hier inzwischen mit Orangen, mit Steinen, mit allen möglichen Gegenständen beschossen. Das wird der FIFA gemeldet, selbstverständlich. Die Zuschauer sind außer Rand und Band. Mich hat gerade, ich weiß, es ist für Sie völlig uninteressant, aber mich hat eine Orange eben auf den Kopf getroffen. Es ist für Sie völlig wurscht, das weiß ich zu Hause. Ich möchte es Ihnen aber nur sagen, unter welchen Umständen wir jetzt hier arbeiten. Es war völlig friedlich, das Publikum hat sich ordentlich benommen. Jetzt allerdings explodiert hier die Stimmung bei den Österreichern.
Ja, im Nachhinein ist es wahrscheinlich sogar lustig, aber damals war es natürlich auch gefährlich.
Nein, es war wirklich gefährlich und das wollte ich eben sagen. Mein Assistent war der Andi Felber, der ist da in Deckung gegangen. Auf der anderen Seite war der Hans Bürger, der Innenpolitikchef des ORF, der war mit, weil die Susanne Ries Passer damals noch als Innenministerin und Sportministerin mit war und auch einen politischen Besuch abgestattet hat. Und der war mit und wollte die Übertragung bei mir erleben. Der ist auf der einen Seite in Deckung gegangen, auf der anderen Seite der Andi Felber, und ich bin in dieser Schießscharte gestanden und habe aus der kommentiert, und hätte mich einer der Steine getroffen, und man, es wird ja sehr oft angeklickt auf YouTube, und man hört diese Steine, den Einschlag der Steine auf dem Equipment, hätte mich einer der Steine getroffen, dann würde ich heute nicht hier sitzen. Ich danke für die Einladung. Es freut mich immer, wenn ich über diese alten Geschichten reden kann, aber das war wirklich gefährlich, und ich würde dann nicht da sitzen, wenn mich ein Stein, das waren so Schlackensteine, die dort gelegen sind, und die Zuschauer haben das genommen, haben das raufgeschmissen, Security hat weggeschaut, und wir mussten etwa eine Stunde oben bleiben auf dem Hochstand, weil die Leute unten noch immer entfesselt waren und uns weiter beschimpft haben und bedroht haben. Und ich habe dann einen Sack mit Steinen, der war ungefähr so groß, habe ich dann rübergebracht zur FIFA. Die FIFA hat gesagt, ja, da werden wir etwas unternehmen. Es ist nichts passiert, und die Steine liegen irgendwo oder wurden weggeworfen, weiß ich nicht. Aber ich war heilfroh, dass ich das heil überlebt habe.
Willi, wie oft wurden Sie angesprochen auf diese Situation schon in Israel?
Ja, es ist vor allem bei der Pressekonferenz, wo der Andi vorgestellt wurde, es war natürlich Thema. Aber ich denke, es ist fast 20 Jahre aus. Und der Andi hat das sehr clever gemacht und gesagt, okay, viele Aussagen, die da eher zitiert wurden, war unrichtig. Er hat als Spieler immer alles gegeben für den Verein, wo er gespielt hat, für die Nationalmannschaft sowieso. Und war dort einfach wirklich bestrebt. Man muss ja wissen, es ist ums Playoff gegangen, ja, um den Einzug, um sehr viel gegangen. Ja. Und dort greift man auch zu dem einen oder anderen Trick. Und der Andi hat eben dieses Tor in der Nachspielzeit erzielt. Und da sind die Emotionen natürlich wahnsinnig hoch gewesen. Aber er hat da gesagt, okay, als Spieler alles gegeben. Und 20 Jahre später steht er jetzt als Trainer an der Seite für ein wirklich wunderschönes Land. Und im Endeffekt, ja, gibt er jetzt dort alles. Und ich denke, dass das auch so aufgenommen worden ist.
Es war, insofern interessant, weil dieser Freistoß ganz am Ende vom Vasic herausgeholt wurde, der vorher den Elfmeter verschuldet hatte. Es war eine, wie gesagt, eine sehr improvisierte Mannschaft, die Österreich gestellt hat, mit dem Vukovic, der sein einziges Länderspiel als 39-Jähriger bestritten hat, den der Baric über Rat des Vasic ausgegraben hat, der gesagt hat, nehmen wir den. Und der hat gesagt, ist der Österreicher? Und der hat gesagt, ja, der ist Österreicher. Also der hat dann gespielt und hat sehr gut gespielt. Es ist eine fast eigenartige Mannschaft, die da aufgelaufen ist. Aber es war dieser Freistoß, und der Franz Wohlfahrt, das habe ich dann alles nach... Aber ich habe gesehen, dass der nach vorgegangen ist. Ich habe dann erfahren, der hat gesagt, ich schieß. Und der Herzog hat gesagt, nein, ich schieß. Und dann hat der Wohlfahrt gesagt, aber dann musst du ihn reinhauen. Passiert, und damit das 1:1, und Österreich war dann in der sogenannten, in dem Playoff, in der Barrage, hat gegen Türkei
nichts genützt, gegen die Türkei. Ja. Zwei Niederlagen, 0:1 und 1:5, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, so war es. Jetzt ist Willi Ruttensteiner irgendwie Botschafter Österreichs in Israel, genauso wie Andi Herzog, jetzt lange Jahre danach. Und wir haben mit der israelischen Botschafterin in Wien gesprochen. Markus Klimmer hat sie in ihrer Residenz besucht.
Talia Lador-Frescher, Israels Botschafterin mit Sinn für Kunst, Kultur und natürlich Fußball.
Ich war total froh, dass die israelische Fußballbehörde haben die beiden Österreicher als Trainer und Manager genommen. Ich glaube, dass Fußball, Sport, Kunst und Kultur bringt Menschen zusammen.
Und Willi Ruttensteiner ist von Beginn an in seinem Element. Israels Fußballbund schätzt auch seine große Erfahrung und hofft nun auf eine erfolgreiche Zukunft.
Also es gibt eine Verbesserung, Potenzial bestimmt. Und alle warten. Also in die nächsten Monaten, ich glaube, alle werden warten und sehen, wie sie das schaffen. Und es ist die richtige Zeit. Sie sind die richtigen Menschen in die richtige Zeit.
Ohne Vorbehalte, sondern mit offenen Armen wird auch Andreas Herzog in Tel Aviv empfangen. Ich kann nur sagen, dass ich wirklich hart arbeiten werde, damit wir unsere Ziele erreichen. Das kann ich versprechen. Wir bringen Frieden für alle, singen sie fast spalierstehend. Fußball und seine völkerverbindende Eigenschaft.
Ich hoffe und glaube, dass sie werden sich sehr wohl in Israel fühlen. Also die Leute sind sehr warm und offen und werden ihre Herzen und Köpfe und Arme offen halten. Und ich glaube, sie werden sehr schnell Stars in Israel sein. Ja?
Der technische Direktor und sein Teamchef.
Already learned one thing. LL Israel, huh? Come on, let's go.
Englisch wird wohl ihre Sprache hier bleiben. Gut so, meint die Botschafterin.
In diesem Sinne möchte ich sagen, es ist gut, dass Sie kein Hebräisch sprechen. Weil in die israelische Fußballfeld sagen Menschen immer, also es gibt einige israelische Worte, dass ich möchte, dass Sie nie kennen.
Und zum Schluss dann noch eine Einladung.
Bis jetzt leider habe ich die beiden noch nicht getroffen, aber es steht auf meiner To-Do-Liste. Sie sind jetzt in Israel und ich bin in Österreich. Aber wenn Sie kommen, natürlich werde ich das sehr gerne machen und hier zu meiner Residenz einzuladen. Das wird auch toll sein.
Ob bei Israels Botschafterin in Wien oder im Land selbst, Andreas Herzog und Willi Ruttensteiner sollen herzlich willkommen sein.
And also thank you for cooperating with me.
Ja, also wenn die Botschafterin wüsste, dass sie heute bei uns sind, hätten sie schon vorbeischauen können. Also ich glaube, die Einladung steht beim nächsten Heimatbesuch, nicht Urlaub. Könnte es dann soweit sein?
Ja, gerne, wirklich sehr gerne. Aber auch der österreichische Botschafter hat sich bei uns schon gemeldet. Wir haben auch dort vor, also er lädt uns ein zum Abendessen mit den Frauen. Also auch von der Seite wurden wir also dort wirklich herzlich willkommen gehalten. Und vielleicht eine kurze Geschichte zu dieser Herzlichkeit der Leute. Ja. Es ist natürlich für mich auch in der Entscheidung schwierig gewesen, ist es gefährlich, ist es nicht gefährlich und so. Das hat eine Rolle gespielt, auch in der Familie. Und ich gehe in der Früh am Strand joggen und laufe und auf einmal stoppt mich ein Mann, greift mir an die Schultern und ich wollte schon gleich sagen, ist irgendetwas. Und er sagt, are you Willy? I said, yes, all the best for you. From my heart, all the best for you.
Also Sie fühlen sich schon wohl in Israel?
Schon, ja, also die Leute sind wirklich sehr herzlich und das Land ist schön. Und ich habe auch angefangen, mir die Glaubensstätten anzuschauen. Also wir haben Nazareth besucht. Von daher gefällt es mir wirklich sehr gut.
Diese Bilder, die wir gesehen haben, waren von einer Trainerfortbildung.
Das war im nationalen Zentrum, im Trainingszentrum in Shefaim und war eine Fortbildung der Sportdirektoren von den Clubs, von den Profiklubs der ersten und zweiten Liga.
Wie sehr werden Sie auch Andi Herzog einbauen in diese Trainerfortbildungen, in Kurse für israelische Trainer?
Ja, wir haben das auch besprochen. Wir haben das auch mit ihm sozusagen diskutiert, dass er dort auch sehr viel beitragen kann, vor allem im Bereich der Profilizenz, seine Erfahrung auch einbringen kann. Und sofern eine Zeit dazu bleibt, werden wir das auch machen.
Das große Ziel ist natürlich, sich für die Europameisterschaft 2020 zu qualifizieren. Hans Huber, ist es das, dem Andi Herzog zuzutrauen?
Hängt natürlich auch von der Auslosung ab. Wird schwierig. Ich glaube, es wird eine sehr schwierige Aufgabe. Aber der Vorteil des neuen Teams dort ist, dass es eben von einer Basis beginnt, die in den letzten Jahren nicht so erfolgreich war. Und jetzt darauf aufzubauen, schon kleine Schritte können natürlich eine gewisse Euphorie auslösen und eine kontinuierliche Aufbauarbeit dann nach sich ziehen. Ich möchte dazu noch sagen, dass ich es dem Andi wirklich sehr, sehr gönne. Es hat mir schon auch leid getan, dass er jetzt zweimal bei der Wahl zum österreichischen Teamchef nicht drangekommen ist, obwohl das Franco Foda jetzt sehr gut macht, keine Frage. Aber der Andi hätte es sich meiner Ansicht nach verdient gehabt. Und ich habe insofern ein Nahverhältnis zu ihm, weil ich bei den berühmten Spielen, wo er die Tore gemacht hat, immer der Kommentator war, also sowohl bei dem berühmten
WM-Quali für 98 Schweden-Spiel, gegen Schweden, ja.
Bitte? Schweden, ja. Schweden-Spiel, Israel-Spiel. Und ich verfolge ihn schon sehr lange. Ich habe ihn schon als Bub kicken gesehen in der Südstadt, weil ich seinen Vater gekannt habe und habe mich nur gewundert, dass er nicht zugeschaut hat bei der Admira, sondern da lieber im Eck selber mit ein paar Kindern gespielt hat. Also da war er vielleicht 6, 7 Jahre alt. Und weil ich auch, der Vater war mir natürlich auch ein Begriff, auch weil er als neuer Spieler statt des großen Ernst Oswirk verpflichtet wurde bei der Austria beim Abschiedsspiel des Ernst Oswirk, wo ich dabei war, ist schon lang her, gegen Oge Senis, glaube ich, war das, ist dann der Herzog vorgestellt worden als der neue Oswirk sozusagen und reingekommen. Und daher habe ich eine gewisse Beziehung zu dem Andi Herzog und es hat mich sehr gefreut, dass er als Spieler so erfolgreich war, immerhin Rekordnationalspieler und ich wünsche ihm jetzt auch alles Gute bei seinem Weg als Trainer, als Teamchef in Israel und würde mich sehr freuen, wenn er dort also ähnliche Erfolge wie als Spieler aufweisen kann.
Jetzt hat er einige Angebote immer wieder abgelehnt. Hat er jetzt zum richtigen Zeitpunkt Ja gesagt zu Israel?
Glaube ich schon, ja, denke ich doch. Ich habe selber auch oft mit ihm gesprochen. Auch, ich finde ihn einen sehr offenen Typ, der sehr viel Erfahrung hat als Spieler, wo man sehr viel mitnehmen kann auch. Auch, denke ich, mit sehr interessanten Trainern zusammengearbeitet hat als Spieler. Auch da, denke ich, kann er viel mitnehmen raus. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich mit Sicherheit der richtige Schritt ist. Bin ich überzeugt davon.
Ja. Wir müssen dann noch darüber reden, dass er jetzt nicht mehr so oft bei uns sein kann als Kai-Experte. Also das ist schon was negativ zu Buche steht, muss ich ehrlich sagen. Ja? Also die Kritik müssen Sie sich dann schon gefallen lassen. Haben Sie, wie schnell, Willi Rothensteiner, haben Sie das Kapitel ÖFB für sich abgeschlossen?
Na, war sicher nicht einfach. Also wenn du in einem Unternehmen gekündigt wirst, ist es schon wirklich eine schwerwiegende Sache. Denn es weiß jeder, glaube ich, dass ich sehr gerne für den Österreichischen Fußballbund gearbeitet habe. Waren immerhin an die 18 Jahre und dann gekündigt zu werden, war natürlich schon ein schwerer Schlag. Ich habe es mittlerweile, glaube ich, gut verarbeitet, habe dann eine Firma gegründet, habe eigentlich dort schon begonnen, so ein Portfolio aufzubauen mit FIFA, mit UEFA, mit auch individuell Spieler zu betreuen etc. Und es ist aber dann dieses Angebot gekommen und da habe ich mir gedacht, möchte ich jetzt lieber machen, wie schon eigentlich hier zu bleiben und diverse Geschäfte zu machen. Und deswegen habe ich mich für das entschieden und mittlerweile ist der Fokus voll auf der neuen Aufgabe und ja, gibt eigentlich kein Groll mehr im Rückspiegel sozusagen.
Gut, aber Sie haben ja Ihr halbes berufliches Leben beim Österreichischen Fußballbund verbracht, also 21 Teamchef, als technischer Direktor, als Sportdirektor und dann war es relativ abrupt vorbei nach der verpassten WM-Qualifikation im vergangenen Herbst, Markus Klimmer. So, dauert noch ein bisschen, aber ich bin mir sicher, der Beitrag wird dann in Bälde kommen, ist ja live, ja. Aber also vielleicht soll es dann funktionieren. Jetzt funktioniert es.
Es ist die Zeit der neuen Perspektiven.
Everybody knows the coach. Ja, jeder kennt natürlich den neuen technischen Direktor und den neuen Teamchef. Wir werden alle unser Bestes geben, sie nicht zu enttäuschen und hoffen, dass sich etwas ändert, was uns in den vergangenen Jahren ja nicht gelungen ist.
Wenn sich plötzlich Chancen auftun. Ich habe einige Freunde und Kollegen auch hier von der Austria gefragt und sie haben mir nur Gutes berichtet. Sie waren ja auch beide bei der U21. Ich glaube, dass sie viel neuen Wind in unser Nationalteam bringen werden. Dann ist die Zeit gekommen.
Ja, hat mich schon überrascht, die Aufgabe in Israel. Aber ich glaube, es war für den Willi einmal Zeit für einen Tapetenwechsel. Dass der so ausfällt, mit dem habe ich nicht gerechnet.
Zurückzublicken auf das, was einmal war.
Wir haben wirklich über bald zwei Jahrzehnte sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Es ist auch sehr viel hier an Konzepten entstanden, die nicht nur am Papier geblieben sind, sondern wirklich, Stichwort österreichischer Weg, umgesetzt wurden. Und gerade auch was Talenteförderung etc. betrifft, sind wir hier in Österreich, glaube ich, europaweit auch anerkannt. Da ist sehr viel geschehen.
Willi Ruttensteiners Arbeit hat den ÖFB geprägt. Trennungen verlaufen selten gänzlich harmonisch.
Natürlich war der Abschied abrupt, aber Tatsache ist, es handelt sich um Jobs, die hier gewechselt werden, und das ist auch mit der entsprechenden Professionalität hier hinzunehmen.
Sein Nachfolger geht seinen eigenen Weg.
Was für ein Niveau war der ÖFB da aufgestellt?
Ja, durchaus gut. Haben wir auch alle immer wieder betont. Aber die Zeit bleibt natürlich nicht stehen, und wir müssen mit der Zeit gehen und müssen Dinge evaluieren und verbessern.
Das gilt natürlich auch fürs israelische Nationalteam. Ja, es ist schon eine besondere Konstellation für mich. Sie sind Österreicher. Vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen für mich. Aber klar muss ich dafür hart arbeiten, um regelmäßig im Nationalteam zu spielen. Ein Nachteil aber ist es wohl sicher nicht, aktuell als Israeli in Österreich.
Ja, Munas Tabur und Alon Turcheman, also zwei israelische Stürmer in der Liga. Welchen Eindruck konnten Sie von den beiden bisher gewinnen?
Den Alon kenne ich nur wenig, also den habe ich jetzt einfach beobachtet, natürlich, weil ich jetzt in der Funktion bin. Den Tabur kenne ich natürlich sehr gut, weil er fantastisch gespielt hat in der letzten Saison. Also auch im Europapokal fantastisch gespielt hat. Ist ja, für uns eben große Motivation, dass er sich so zeigt, dass er die Tore macht. Und ja, vielversprechend für die Nationalmannschaft. Also ist sicher ein Spieler, auf den man zurückgreifen kann. Aber noch einmal, das ist einfach bei uns jetzt eine völlig andere Voraussetzung. Ja. Wir müssen langfristig planen, wir müssen viel, viel aufholen, und ich denke, dass, was Peter Schöttl gesagt hat, sehr, sehr richtig ist. Stehen bleiben ist einfach ein Rückschritt, und ständig weiterzuentwickeln ist der positive Weg, und das wird man sehen, ob das möglich ist. Ich glaube, dass also hier viel geschehen ist. Nummer 10 in der Weltrangliste war, glaube ich, historisch, und auf der anderen Seite jetzt auf Platz 23 oder 25 ist schon was Gewaltiges, unter den ersten 30 zu sein.
Bleiben wir noch kurz bei den israelischen Spielern in Österreich, bei Munas Tabur, der ja trifft am Fließband, ja. nicht nur in der österreichischen Bundesliga, ja. sondern auch in internationalen Partien. Der hat allerdings in der israelischen Nationalmannschaft noch nicht so wirklich Fuß fassen können.
Wenig, hat mich auch sehr überrascht. Ja. Ich habe auch schon Gespräche geführt, warum und weshalb das so war. Ist ganz interessant. Kann es eigentlich schwer nachvollziehen, weil er die Leistungen, was er bei Salzburg bringt, sind also wirklich herausragend. Und ich hoffe, dass also es uns gelingt, dass er diese Leistungen auch in der israelischen Nationalmannschaft machen kann und dass er dort einfach auch Tore erzielt. Dann ist sicherlich positiv für uns. Ja.
Wenn man sich die Tore von Munas Tabur für Salzburg anschaut, in dieser noch jungen Bundesliga-Saison, dann, Georg Zellhofer, müsste der eigentlich vom Niveau her gesetzt sein bei Andi Herzog, oder?
Na gut, ich kenne die anderen Stürmer jetzt nicht. Ich sage mal so, er hat es in Österreich jetzt bewiesen. Auch international hat das gezeigt, dass er trifft. Und ich glaube, die erste Station war vielleicht auch mit der Position von Soriano, wie er war, vielleicht ein bisschen, wo er den Platz nicht gehabt hat. Beide haben nicht so funktioniert, aber wie er dann weggegangen ist, hat man gesehen, er ist dann zurückgekommen, trifft er. Er hat jetzt seine Position genau gefunden bei Red Bull, ist ein richtiger Knipser. Der weiß ja, wo das Tor steht, und solche Spieler sind relativ selten. Und da muss man froh sein, wenn man da diese Qualität in seinen Reihen hat.
Ja, wir haben eben im Beitrag auch Leo Windner gehört. Der war ja für Sie nicht nur Präsident, sondern über Jahrzehnte, man kann schon sagen, Ihr Mentor. Ist deine Männerfreundschaft zerbrochen?
Nein, ich denke, schauen Sie, es ist so, wenn du aus einem Unternehmen so gehst, ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen. Also du wirst gekündigt, ja, hast das Unternehmen zu verlassen. Er meinte jetzt, das ist die Profession, das ist fast normal. Für mich war es das nicht. Für mich war es wirklich einschneidend, weil ich also, ich glaube, viel Qualität gebracht habe, alles gegeben habe. Ich habe den Grund auch nicht ordentlich nachvollziehen können. Irgendwo waren dann so Schlagwort Kommunikationsprobleme. Was heißt das? Was ist das? Das war für mich schwierig nachvollziehbar. Aber summa summarum, es ist vorbei. Ich glaube, man sollte da nicht mehr zurückschauen. Der ÖFB hat das sehr professionell aufgelöst mit mir, vor allem Bernhard Neuhold. Wir haben das, wie es gehört, einfach gemacht. Und für mich ist es eine wunderschöne Zeit gewesen. Ich habe sowohl von Leuten als auch vom Unternehmen sehr viel bekommen, habe europaweit und weltweit mich fortbilden können und reifen können als Person. Und das werde ich dem ÖFB nie vergessen. Das war einfach für mich eine erfolgreiche Zeit.
Es gibt noch eine Frage via Facebook an Sie bezüglich ÖFB. Da will Dominikaner wissen, wie Sie denn die Performance oder die Auftritte des ÖFB-Teams unter Franco Foda bewerten.
Gut, wirklich sehr gut. Ich habe das auch dem Franco mitgeteilt. Sehr, sehr professionell. Also vor allem, wie er die Mannschaft übernommen hat. Als Person sehr respektvoll dem Trainer davor. Das hat mich gefreut, dass er also immer wieder betont hat, auch mir gegenüber, was hier in Österreich passiert ist, auf was er aufbauen kann. Und dass er das weiterentwickelt, das sieht man. Taktisch sehr gut gefallen, bis auf dieses letzte Spiel gegen Brasilien, was für mich ein bisschen enttäuschend gewesen ist. Aber ansonsten wirklich Respekt, was er hier für eine Performance abliefert als Nationaltrainer.
Also die österreichische Nationalmannschaft mit Sicherheit auf einem guten Weg. Eine Personalie könnte man noch klären. Bekommt Andi Herzog eigentlich noch einen Co-Trainer, einen zusätzlichen? Es gibt ja einen israelischen Co-Trainer.
Wir haben jetzt einen israelischen Trainer bestellt, 72-facher Nationalspieler, große Persönlichkeit. Ich denke, dass die beiden sehr, sehr gut miteinander harmonieren werden. Wir versuchen eben, internationales Know-how und israelisches Know-how zu verbinden und eine Einheit zu werden. Könnte aber durchaus sein, dass wir noch überlegen, einen Assistenten zu bekommen. Ist natürlich auch eine finanzielle Frage.
Einen weiteren Österreicher?
Wir haben ein internationales Team aus mehreren Ländern. Aber wie gesagt, also wir diskutieren es noch, es ist nicht ausgeschlossen.
Aber grundsätzlich ist es sehr positiv auch, dass jemand, der als Österreicher im Ausland arbeitet, auch Österreicher nachholt. Das war ja nicht immer so in der Vergangenheit.
Das stimmt. Es gibt Nationen und Fußballverbände, die untereinander sehr gut vernetzt sind. Also ein typisches Beispiel sind für mich Ex-Jugoslawien, Kroaten und so weiter, die immer wieder ihre Verbindungen spielen lassen, um einen Landsmann zu holen oder Landsmann unterzubringen. Und ich halte es schon für sehr positiv, dass der Willi Ruttensteiner jetzt dem Andi Herzog diese Chance vermittelt hat. Wie gesagt, das Risiko haben wir schon besprochen, dass dann natürlich auch verstärkte Kritik kommen kann, wenn es nicht so klappt. Aber wir wünschen natürlich dem Willi Ruttensteiner und auch dem Andi Herzog, dass es sehr wohl funktioniert und dass der israelische Fußball ähnlich stark wird, wie er schon einige Male war. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Österreich maßgeblichen Anteil hatte, dass der israelische Verband in der UEFA spielt, weil damals gab es eine heftige Diskussion, die Asiaten oder im asiatischen Verband waren die Israelis nicht erwünscht. Dann hat man gesagt, Ozeanien oder wo sie spielen müssen. Und der österreichische Verband hat mit anderen Verbänden energisch dafür eingetreten, dass Israel auch in der UEFA spielen kann, aufgrund der politischen Verhältnisse. Und da haben sich die Israelis schon einige Male doch relativ stark gezeigt.
Ja, und damit jetzt vom israelischen Fußball zurück zum österreichischen und zur Tipico Bundesliga. Da ist an der Spitze alles beim Alten. Salzburg thront auf Platz 1 und ganz unten Georg Zellhofer in der Tabelle Altach mit nur 2 Punkten aus 4 Partien. Es ist ein Fehlstart, wenn man zweimal zu Hause verliert gegen Mattersburg und Innsbruck, auch wenn man dann 2 Punkte auswärts holt gegen Rapid und gestern in Graz gegen Sturm?
Ja, wir sind nicht zufrieden damit, ist klar. Vor allem unsere Heimbilanz ist schon etwas für mich selber auch überraschend in dieser Art und Weise, wo wir doch eigentlich immer zu Hause nicht leicht zu bespielen waren, sage ich einmal. Es gibt sicherlich einige Gründe dafür.
Welche Gründe?
Wenn man jetzt zurücksieht, die letzten zwei Jahre, muss ich sagen, wenn man es so sieht, haben wir mit doch einigen Spielabgängen zu kämpfen gehabt, die wir nicht so leicht ersetzen können. Ich denke, von der Qualität einen Oberlin zu verlieren, einen Gambaleu zu verlieren, einen Dobetan zu verlieren, Galvao abzugeben, das ist schon eine hohe Qualität. Dann ist dazugekommen, dass doch auch der Verletzungsteufel dann zugeschlagen hat. Biesinger kommt zurück, holen wir einen Spieler auf dieser Position, wo wir eigentlich auch überzeugt sind, dass uns wirklich helfen kann.
Wenn es an der Mannschaft liegt und an der Qualität der Spieler, dann hätten Sie ja so nicht so oft Trainerwechsel vornehmen
müssen. Nein, war nicht mit denen, aber es ist mit den Teil gewesen, sage ich einmal, auch vor allem in dieser Saison. Dann kommt dazu noch Achillessehnenriss von Dobras und Lux, eine schwere Verletzung, ein halbes Jahr weg. Also das sind schon 6, 7 Spieler, das hat uns richtig wehgetan und die können wir nicht so leicht ersetzen. Das ist nicht so einfach. Trotzdem gilt es vor allem die Heimbilanz zu verbessern. Da liegt, glaube ich, der Ansatz. Wir haben jetzt zweimal auswärts gegen Rapid gut gespielt, auch jetzt gegen Sturm, denke ich, waren wir eigentlich vor allem in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft. Zeigen wir auch, dass wir Fußball spielen können. Ein bisschen komisch ist vielleicht auch die Entwicklung, dass wir viel Ballbesitz haben jetzt. Wir haben 70-75% Ballbesitz, aber wir haben es auch beim Damir Kanner die phasenweise dann gehabt nach der ersten Saison, wo wir dann im zweiten Jahr auch Probleme hatten mit dem 8. Platz und auch einige Zeit in Abstiegsgefahr waren, wollten wir mehr Fußball spielen, mehr auf Ballbesitz gehen, wir wollten die Mannschaft weiterentwickeln und war ergebnistechnisch nicht gerade so vom Vorteil, sind dann wieder zurückgegangen, mehr in die Defensive über Konterspielern sind die Punkte wieder gekommen und momentan gibt es vielleicht auch hier die Balance zu finden.
Ja, das es war ja so, dass Alltag immer wieder als Underdog überrascht hat in den vergangenen Jahren. Jetzt ist die Mannschaft natürlich etabliert, auch als Club, als Nummer 1 in Vorarlberg in der Bundesliga. Ist das vielleicht das Hauptproblem der Altacher, dass sie mit dieser neuen Rolle sich noch nicht wirklich zurechtfinden?
Ich glaube, dass es eine fast typische Entwicklung ist, dass eine Mannschaft, wie Sie völlig richtig sagen, die etabliert ist in der Liga und jetzt möchte man auch schönen Fußball spielen, wenn ich das so interpretieren darf. Und die zu Hause ist es natürlich entsprechend schwierig, weil der Gegner stellt sich hinten rein und lässt einem keine Räume, wenn man spielt. So, und noch dazu, wenn das Mannschaften sind, die aus dem unteren Tabellenbereich kommen, und dann ergibt sich eben ein Spiel, wo du anrennst und die Tore nicht machst. Auswärts bist du der, auch wenn du mehr Ballbesitz hast, bist du aber der, der eher schaut, dass er kompakt steht und aus dieser Verteidigung deine Angriffe macht. Und da tut sich die Mannschaft anscheinend im Augenblick leichter, als wenn sie selbst das Spiel machen muss.
Deshalb vielleicht auch die logische Konsequenz, dass man bei Rapid und bei Sturm punkten konnte und nicht zu Hause gegen Mattersburg und Innsbruck?
Es ist vielleicht ein Teil dazu, sage ich einmal. Wir waren da sehr dominant, vor allem auch in der Spielweise und haben nicht nur defensiv agiert, sondern auch bei Ballbesitz ein gutes Positionsspiel, haben mitgespielt, vielleicht im letzten Drittel nicht diese Durchschlagkraft, die man braucht, vielleicht um die nötigen Tore zu erzielen. Aber wir waren beide Mal in Rückstand, haben wir beide Mal ausgeglichen. Also hat man gesehen, dass wir auch, denke ich, von der Moral, dass die Mannschaft in Ordnung ist und auch von der spielerischen Art. Nur zu Hause haben wir wirklich enttäuscht, sowohl gegen Mattersburg beim Auftakt, auch gegen Innsbruck. Wenn man sieht, dass diese beiden Mannschaften nur einen Sieg haben und das war jeweils gegen uns, also gibt mir da schon etwas zu denken. Und da erwarte ich einfach eine klare Steigerung, auch von der Körpersprache, von der ganzen Art und Weise zu agieren zu Hause. Da müssen wir uns anders präsentieren, da geht kein Weg vorbei.
Ja, und der Einzige, der irgendwie ins Tor trifft bei den Altachern, hat man den Eindruck, das werden sie auch in Israel mitbekommen haben, ist Hannes Aigner, 37 Jahre alt und trifft noch immer ein Phänomen, oder?
Ja, also ich habe Hannes Aigner also nicht so im Fokus mitbekommen. Ich habe letztes Spiel gesehen von Altach gegen Sturm Graz und wie der Georg gesagt hat, zweite Halbzeit hat mir die Mannschaft sehr gut gefallen. Ich habe den Bericht gesehen über den neuen Trainer, ja, die Aussagen, die er gemacht hat, wie er sich eben dargestellt hat, von was er eben gesprochen hat und die Szenen im Training, das hat mir gut gefallen, wirklich gut gefallen. Und dass es schwierig ist, in der Bundesliga einfach vorne zu bleiben oder eben als Alltag zu bestehen, wird jeder wissen, weil einfach ein kleiner Club mit einem kleinen Budget es ganz schwer hat in dieser Liga, weil man darf da niemanden unterschätzen. Die Vereine arbeiten gut und das Niveau in Österreich ist nicht so niedrig, wie man immer hier schimpft, sondern wenn man das dann mit dem Ausland vergleicht, weiß man, dass also schon ein gutes Niveau gespielt wird in unserer Liga.
Ja, und der Alltag hat ja sehr viel in Infrastruktur investiert in den vergangenen Jahren. Ist dabei einfach zu wenig Geld für die Mannschaft übrig geblieben?
Sehr gute Frage. Nein, wir stehen dahinter hundertprozentig. Und es ist auch wichtig, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Und auch für die Mannschaft ist es hundertprozentig der richtige Weg. Natürlich, wenn wir jetzt die dementsprechenden Transferlöse, die wir getätigt haben, dann in diese Projekte reingibt, sei es jetzt eine Tribüne oder es kommt das Trainingszentrum, was extrem wichtig ist, auch für die Profimannschaft, für die Amateurmannschaft. Da hätte ich es persönlich lieber, wenn ich vielleicht in die Mannschaft mehr investieren könnte. Das ist natürlich auch ein schmaler Grat, denn irgendwie ist es schon wichtig, dass wir auch sportlich realisieren können und unsere Mannstellen, aber für die Entwicklung, vor allem in Altach oder in Vorarlberg, ist es extrem wichtig, auch für das ganze Trainerteam, für das Umfeld. Wir müssen den Spielern wirklich etwas bieten können. Und da haben wir größten Nachholbedarf, vorsichtig ausgedrückt. Und das gehört dazu. Und hier müssen wir vielleicht dieses Jahr ein bisschen leiser treten und versuchen, vielleicht nächstes Jahr dann wieder in die Mannschaft zu investieren.
Das heißt, Sie können jetzt ausschließen, dass noch bis Ende August etwas passiert?
Das kann ich nicht ausschließen. Wir werden vielleicht sicher noch tätig werden, vielleicht auf der einen oder anderen Position.
Auf welcher Position?
Vielleicht in der Offensive noch einen Spieler zu suchen. Auch wenn wir jetzt schauen müssen, wir haben noch einige Spieler, die vielleicht doch etwas angeschlagen sind und wir nicht wissen, ob sie wirklich spielfit sind, auch auf dieser Position noch etwas zu machen. Muss aber noch dazu sagen, ich glaube auch, dass andere Mannschaften da nicht geschlafen haben in Österreich. Und auch wenn ich sehe, dass der LASK als Aufsteiger kommt, der eine extrem starke Saison spielt, auch Mattersburg hat voriges Jahr um die Europa Quali mitgespielt, auch vom Budget her, also sind das Mannschaften, die über uns stehen. Also man merkt schon, dass die Mannschaften näher rangerückt sind und vielleicht auch überholt haben. Und das muss man zur Kenntnis nehmen.
Gut, es gibt ja eigentlich auch einen Neuzugang, nämlich Dobras. Der hat im Prinzip jetzt ein halbes Jahr gefehlt.
Das war auch ein Spieler, mit dem Achillessehnenriss, ein extrem guter Spieler, der ist zurückgekommen, trifft jetzt gegen Graz. Also wir haben Qualität und müssen uns geduldig sein, diese Spieler wieder in die Mannschaft zu integrieren. Und das ist da ein wichtiger Faktor natürlich auch.
Ist es so, dass die Mannschaft vielleicht auch oder dass einige Spieler in der Mannschaft ihren Zenit überschritten haben? Ich denke da nicht unbedingt jetzt an Eigner, der trifft, sondern an Netzer, an Lienhardt.
Ich würde nicht sagen, den Zenit, das ist auch immer die Sache, wenn man sagt, man sollte die Mannschaft verjüngen und es gibt einen Umbruch, das haben wir vor, aber das muss auch in den richtigen Bahnen gehen. Ich denke, wir haben nicht so viel Auswahl, diese Spieler von heute auf morgen zu ersetzen, denn sie sind immer noch sehr wichtig für uns, sie haben sehr viel Erfahrung, sehr viel Routine, sind auch, denke ich, vor allem im Vorleben eines Profis sehr wichtig für die jungen Spieler. Wir haben jetzt hier nicht diese Möglichkeiten, vielleicht 4, 5, 6 Spieler auf einmal zu ersetzen. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir sind schon bemüht, die Mannschaft zu verjüngen, aber natürlich auch Step by Step. Und ich denke, dass diese Spieler immer noch sehr gut sind. Und in der heutigen Zeit, finde ich auch, ist es gar nicht so einfach, die Mannschaft zu halten. Also es gibt da sehr viele Anfragen. Es hat auch heuer wieder die ein oder andere Anfrage gegeben wegen Spieler. Und wenn ich sehe, dass ich einen Honsack dann verliere, der geht zurück zu Red Bull, spielt jetzt in Kiel, trifft gegen den HSV, das ist Qualität. Das sind Spieler, die fehlen uns. Also sind wirklich gute Spieler. Also so leicht kann ich diese Spieler nicht ersetzen.
Ja, Batz und Acker war irgendwie ein Wunschspieler im Monat. Das wäre schon einer gewesen, der geholfen hätte.
Ja, der...
War es auch ein wenig illusorisch zu glauben, dass man diese Spieler bekommt?
Ja, schon. Aber irgendwie strebt man nach dem Höchsten, nach guten Spielern. Wenn man die sieht, das Alte ist perfekt, ein super Spieler. Wir hatten das schon mit Oberlin einmal gezeigt, dass das funktionieren kann. Wird immer schwieriger natürlich jetzt. Andere Mannschaften greifen jetzt auch zu. Man sieht überall, spielen 2, 3 Spieler von Red Bull, weil sie einfach die best ausgebildeten Spieler sind, mit den besten Qualitäten. Und Batz und Acker war ein absoluter Wunschspieler von mir natürlich. Ein Jahr lang versucht, dass vielleicht irgendwie das möglich ist. Und da muss man auch den nötigen Respekt und die Demut mitbringen. Wenn das machbar ist, wenn es nicht funktioniert, okay, muss man es zur Kenntnis nehmen. Und dann natürlich hat Red Bull ein enormes Reservoir. Unglaublich, welche Spieler dort unterwegs sind. Ja.
Reden wir noch kurz über den Trainer, der von Willi Ruttensteiner schon gelobt wurde. Wenn jemand jahrelang in einem Club ist, 32 Jahre jetzt alt ist, Cheftrainer wird, davor schon Videoanalyst war und im Trainerstaff bei Martin Scherb und bei Klaus Schmidt, hat so jemand dann bei einem so einen Start, wie es jetzt gibt, einem Fehlstart, kann man durchaus sagen, mit 2 Punkten aus 4 Partien von Haus aus einen schweren Stand?
Also aus meiner Sicht hat er natürlich einen schweren Stand, weil ich kenne aber sein Verhältnis mit der Mannschaft nicht, ehrlicherweise. Weil natürlich, wenn einer als Co-Trainer arbeitet, hat er ein anderes Verhältnis zur Mannschaft, als wenn er dann der Cheftrainer ist. Da ist eine andere Distanz. Der Co-Trainer ist ja immer so ein bisschen der Verbündete der Mannschaft oder das Bindeglied zwischen Cheftrainer und Mannschaft. Das kann ich zu wenig beurteilen. Auf der anderen Seite scheint er ein Mann zu sein, der sich im Fußball sehr gut auskennt und der schon seine Ideen entwickelt. Man muss ihm auch Zeit geben. Man darf nicht vergessen, diese Meisterschaft ist jetzt 4 Runden alt und hat doch zahlreiche Überraschungen gebracht. Mattersburg hat stark begonnen, verliert jetzt 0-6. St. Pölten marschiert unglaublich. Also da sind die Austria verliert zweimal auswärts, gewinnt zweimal zu Hause. Rapid spielt sehr unterschiedlich. Also es ist noch niemand, mit Ausnahme von Red Bull Salzburg, es ist keine Mannschaft, die wirklich stabil und gefestigt wirkt. St. Pölten wirkt auch so, aber St. Pölten ist natürlich auch ein bisschen die Überraschung bisher. Aber alle anderen Mannschaften sind wie eine Wundertüte. Da weißt du nicht, ob was diese Woche ist, ob das nächste Woche hält. Ich würde mich nicht so sagen trauen, dass bei der Austria, dass die nächste Runde auswärts gewinnt, obwohl sie jetzt 4-0 gewonnen hat. Also das ist alles noch im Fluss und nicht stabil. Und daher glaube ich auch, dass sich Alltag wieder stabilisieren wird.
Ja, ich will ja nur darauf hinaus, ob es ein Risiko war, Werner Grabherr jetzt, der schon lange im Verein ist, den Cheftrainerposten zu übertragen.
Also er war schon lange im Verein, war auch Amateurtrainer, 2 Jahre, also hat auch mit jungen Spielern gearbeitet, er hat auch als Individualtrainer gearbeitet, im speziellen Training drinnen, war dann auch Co-Trainer von Tamer Kanadi und auch, wie Sie gesagt haben, von den anderen Trainern. Und ich denke jetzt mit der Aufnahme in der UEFA-Pro-Lizenz ist der Zeitpunkt gekommen. Wir haben auch hier ein Trainerteam, das er sehr gut kennt, vom Tormann-Trainer über den Konditionstrainer, Videoanalyst und so weiter.
Ich will nur darauf hinaus, hat er das Standing im Verein, auch außerhalb des Vereins?
Also da bin ich hundertprozentig
überzeugt. Um solche Phasen wie jetzt zu durchtauchen?
Bin ich überzeugt davon, hundertprozentig. Das hat er mit Sicherheit und das dem gehe ich auch aus. Das muss so sein. Jetzt muss er lernen, jetzt muss er liefern, das ist so im Fußballgeschäft. Da. Auf der einen Seite natürlich, denke ich, hat er einen sehr hohen Fußballverstand. Von der Ausbildung ist er meiner Meinung nach sicherlich ein Top-Trainer. Aber natürlich, jetzt kommt das Ganze auch vorne zu stehen an der Linie und dann richtig zu coachen. Und das ist natürlich wieder die zweite Seite und die richtige Balance zu finden. Ich glaube, dass wir nicht wegen den Auswärtspunkten ist das gut machen. Die Mannschaft tritt da sehr geschlossen, gut und auch sehr kompakt und spielerisch stark auf. Und jetzt gilt es auch vielleicht auch für den Werner zu Hause, den Mantel zu finden, wo wir dann auch vielleicht ein anderes Bild zeigen. Das muss jetzt daraus filtern für uns. Wir sprechen wirklich viel und unterhalten uns viel. Und ich gehe jetzt nicht her als Sportdirektor und drücke ihm etwas jetzt drauf. Er muss selber überzeugt sein davon. Das muss jetzt kommen. Ja? Diese Situation heißt das natürlich zu diskutieren, zu lernen im Trainerteam. Aber zu Hause müssen wir einfach jetzt eine Art und Weise Fußball finden, die zur Mannschaft passt. Und ich glaube, dass er ein Trainer ist, der sehr individuell spielen lässt vom System her. Bin ich hundertprozentig überzeugt, dass das richtig ist. Aber jetzt heißt zu Hause einfach jetzt diese Tugenden abzurufen und zu finden, die uns zu Hause stark machen. Das ist eine Aufgabe jetzt für das Trainerteam und das müssen sie so schnell wie möglich hinbringen. Da gehören wir alle zusammen. Wir sitzen alle in einem Boot drinnen und da bin ich überzeugt, dass das jetzt da die nächste wichtige Aufgabe ist, auch wenn es Red Bull kommt.
Ja. Apropos Red Bull, die spielen morgen ein ganz wichtiges Spiel. Champions League Playoff in Belgrad gegen Roter Stern. Schaffen es die Salzburger endlich in die Champions League heuer? Das ist die große Frage. Vor einer halben Stunde dürfte das Abschlusstraining in Belgrad zu Ende gegangen sein. Morgen Ankick um 21 Uhr, Roter Stern gegen den FC Salzburg. Und Gerhard Graber ist für uns in Belgrad und der hat sich heute Abend mit Marco Rose unterhalten.
Marco Rose, wie selbstbewusst geht der FC Salzburg in die Duelle mit Roter Stern Belgrad?
Sehr selbstbewusst. Wir sind gut drauf. Wir haben Ergebnisse im Rücken. Wir haben internationale Erfahrung im Rücken. Und deswegen glauben wir hier an unsere Chance, aber wissen natürlich, dass in so einem Playoff alles passieren kann und dass auch ein schwieriger Gegner wartet.
Wie sind die Kräfteverhältnisse einzuordnen?
Schwierig. Wir wissen, was wir können. Wir haben den Gegner gesehen. Nochmal, ich sage, in dieser Runde kommt sicher Qualität auf dich zu und das haben wir auch genauso beobachtet. Aber ich glaube, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass wir auch uns vertrauen und Überzeugung ist einfach das Schlagwort.
Dennoch noch ein paar Worte zum Gegner. Was sind so die Stärken, Schwächen? Was kann man da schon im Vorhinein sagen?
Es ist eine gut organisierte Mannschaft, die vor allen Dingen übers Umschalten kommen. Dort unglaublich Tempo am Flügel haben, auch Qualität im 1 gegen 1. Haben sich jetzt nochmal verstärkt mit Cafu. Einfach auch eine Mannschaft, die mit allen Wassern gewaschen ist. Und es gilt aufmerksam zu sein, gut zu verteidigen, aber vor allen Dingen natürlich auch unsere Stärken dann dagegen zu stellen.
Wo steht denn für Sie persönlich die Champions League auf der To-Do-Liste?
Es ist ein geiler Wettbewerb und wir haben die Möglichkeit, uns dafür zu qualifizieren. Also das ist, wenn wir das jetzt nicht wahrnehmen wollten, dann wären wir ja schön blöd. Wir haben alle riesengroße Lust drauf, nur bringt es uns nichts, wenn wir mehr draus machen, als es tatsächlich ist. Also es geht dort um viel, das wissen wir alle, aber es geht sicherlich nicht um, wird wahrscheinlich jetzt eine Headline, du weißt, was ich meine.
Nein, nicht.
Um Leben und Tod.
Na, darum geht es nicht. Aber ist dennoch auch für Sie persönlich vielleicht eine besondere Anspannung zu spüren, weil es ja doch für Sie in Ihrer Trainerkarriere um viel geht, ein besonderes Spiel ist, besondere Duelle sind?
International macht immer Spaß, aber ich fühle mich genauso angespannt wie vor dem Spiel gegen Hartberg am Wochenende. Habe ich euch schon öfters gesagt, glaube ich, dass das für mich keinen großen Unterschied macht, weil ich bei einem Verein arbeite, wo es ums Gewinnen geht. Und zwar jede Woche, unter der Woche. Und deswegen bin ich jetzt weniger mehr angespannt als vom Hartberg-Spiel.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, noch ist er ruhig. Marco Rose vor dem morgigen Spiel in Belgrad. Wir übertragen diese Partie in der Sky-Konferenz ab 20.50 Uhr morgen auf Sky Sport 1 HD. Und das Rückspiel dann am Mittwoch, dem 29. August, das gibt es exklusiv bei uns bei Sky Sport Austria zu sehen. Morgen ein Geisterspiel, aber heute beim Abschlusstraining in Belgrad war dann doch einiges los. Also es gibt ja heißblütige Fans bei Roter Stern und die unterstützen die Mannschaft jetzt schon 24 Stunden vor dem Spiel. Willi Rothensteiner, schaffen es die Salzburger endlich heuer einmal in
also,
die Champions League?
Ich würde es mir wünschen, ich glaube auch daran. Ich glaube, dass die Mannschaft auf reif genug ist. Wenn ich dieses Interview vom Trainer höre, sehr, sehr clever. Sehr, sehr clever. Sehr, sehr überzeugend. Und ich glaube, dass sie das Potenzial haben. Also würde man es auch wünschen für den österreichischen Fußball.
Es wäre natürlich schon richtig wichtig für die Salzburger, endlich einmal reinzukommen in die Königsklasse. Wie stehen aus Ihrer Sicht die Chancen?
Also ich würde sagen, diesmal zumindest 60-40 für die Salzburger. Erstes Spiel, ein sogenanntes Geisterspiel. Das ist schon unangenehm für beide Mannschaften, das weiß ich schon. Aber wenn man diese Fans gesehen hat oder sieht, die sogar beim Training derartig lautstark unterstützt haben, dann fehlt diese Unterstützung beim Spiel. Der sogenannte zwölfte Mann, der fehlt. Ich würde schon sagen, dass das ein Vorteil für die Salzburger ist. Und die Salzburger sind mit ihrer mannschaftlichen Qualität, glaube ich, auch über Roter Stern Belgrad zu stellen. Ich habe gehört, gegen Spartak Trnava war zwar Roter Stern die bessere Mannschaft, aber Spartak Trnava hätte ja fast die Chance gehabt, aufzusteigen und Spartak Trnava wäre angeblich noch leichter gewesen. Also wenn diese Mannschaften sich ungefähr die Waage halten, dann muss man schon sagen, dass Salzburg diesmal eine große Chance hat, die Champions League zu erreichen. Und ich halte Red Bull Salzburg wirklich beide Daumen, weil es einfach schön ist, eine österreichische Mannschaft in der Champions League zu haben. Das war zuletzt die Austria. Und man spürt schon diese Begeisterung auch für den gesamten österreichischen Fußball, was das bedeutet, wenn in der Champions League auch ein österreichischer Verein vertreten ist.
Dirk Seelhofer, was spricht aus Ihrer Sicht für die Salzburger?
Ich glaube, sie haben wirklich alles versucht, mit ihren Möglichkeiten auf der einen Seite die Mannschaft zu halten und das war nicht einfach. Das hat schon mit dem Trainer angefangen. Ich glaube, irgendwie musste man den wirklich auch überzeugen, auch dass man die Mannschaft wirklich hält und dieses Ziel angeht. Sie haben zwar, okay, mit Hand, mit Berischer und Cialetta zwar vielleicht zwei wichtige Spieler verloren, aber sie haben auch ein enormes Potenzial behalten können mit Samaseko, Heitara, Schlager und so weiter. Und auch, wenn man sieht, vielleicht Wang tut ein bisschen weh, wenn er fällt, denke ich, wäre ein wichtiger Spieler gewesen, gerade auswärts zu spielen, ein Konterspieler mit hohem Niveau, aber ich sage so, wenn nicht teuer, wann dann? Und ich würde mir wünschen, dass einmal die Hymne wirklich abgespielt wird in Salzburg.
Endlich einmal wieder. Diese Red Bull-Fußballphilosophie, ist die möglicherweise auch für einen Verband wie den israelischen umsetzbar?
Schwierig. Also Ich denke, was hier Mateschitz geschaffen hat in Salzburg, das ist schon was Besonderes. Also wenn man in diese Akademie reingeht oder wenn man sich nur vorstellt, eine österreichische Akademie gewinnt eine U19 Youth Champions League, das war vor 10 Jahren nicht vorstellbar, gegen Bayern München, Manchester City und all diese Vereine zu bestehen. Auch in diesem Jahr extrem gut zu spielen und, glaube ich, bis ins Viertelfinale zu kommen. Das bedeutet, dass dort einfach Leute am Werk sind, die internationale Spieler ausbilden können. 50% österreichische und 50% Spieler, die man vom Ausland holt. Aber er spricht einfach für den Verein. Und die Voraussetzung dafür hat Mateschitz geschaffen. Und das ist einzigartig. Das ist überall bekannt. Und egal, wo ich hinkomme, reden mich die Leute an. Ich habe für die FIFA als Consultant gearbeitet. Du kommst in andere Kontinente und die sagen, was ist dort los, was ist dort für Akademie, wie gibt es das? Und das spricht schon einfach für
diese Philosophie. Ist es deshalb auch, abgesehen von den finanziellen Möglichkeiten, einfacher geworden für die Salzburger, weil jetzt auch die Erfolge da waren, in der Europa League aus aller Herren Ländern, sage ich jetzt einmal, die richtig guten Talente zu holen? Holland absolut. Zum Beispiel, der Norweger, ja, hinter dem war die halbe Premier League.
Ja. Absolut, absolut. Und auch die jungen Spieler zu holen, weil einfach das eine Visitenkarte ist. Die wissen alle, dass du über diese Akademie in Österreich gut spielen kannst, im Profifußball sehr früh spielen kannst und dann den Schritt ins Ausland du machen kannst. Und ich glaube einfach, dass die Champions League noch dazugehört, weil diese Spieler dann dort in einer Auslage sein würden, was also ganz, ganz großartig ist und nicht zuletzt auch für den Tabur ist es sehr gut, wenn er in der Champions League agiert.
Ja. Und dann auch für die israelische Nationalmannschaft. Super, was machen Sie eigentlich sonst so, wenn Sie nicht gerade bei uns sind und über Fußball plaudern?
Ich rede sehr gerne über Fußball, mache so ein bisschen Medienschulungen und beschäftige mich mit einigen Dingen, die vor allem den Fußball oder den Sport betreffen. Ich schreibe Kolumnen, schreibe Artikel und wie gesagt, mache auch Ausbildung bei der Trainer.
Bootfahren ist vielleicht auch ein Thema?
Bootfahren ist auch ein Thema. Aber da wollte ich noch sagen, bedauere, weil Sie gesagt haben, Sie bedauern, dass der Andi Herzog in Hinkunft nicht mehr so oft als Experte da sein wird. Ich bedauere, ich habe das große Vergnügen, hin und wieder bei der Copa Pelé, also der Mannschaft der alten Internationalen, spielen zu dürfen, ein paar Minuten immer. Und ich bedauere sehr, dass ich den Andi Herzog dort als Mitspieler in nächster Zeit nicht so oft haben werde.
Copa Pelé ist ein gutes Stichwort, denn ihr seid ja dadurch über die Donau geschippert
in der
vergangenen Woche und da war die Stimmung ganz gut. Konnten wir uns auch überzeugen und einer unserer Abstauber, Funke Prokopetz, war ganz nah dran.
Die Schweden sind ein was?
Ein ganz harter Brocken. Die Schweden sind ein ganz harter Brocken.
Was sie auch waren. Und die zweite Frage ist, hat sie heute schon irgendjemand mit Orangen beworfen?
Gott sei Dank noch nicht.
Jetzt, wo der Andi Herzog Trainer in Israel ist, wird das mit Sicherheit nicht mehr passieren. Vielen Dank, Hans Huber.
Naja, also ihr habt es lustig, wenn ihr da unterwegs seid.
Wir haben es sehr lustig gehabt. Es war eine unglaubliche Stimmung dort. Und die Geschichte mit Israel und mit den Schweden, die habe ich noch einmal wiederholt dort.
Kommt immer wieder, oder? Ärgert Sie das eigentlich oder ist es doch schön?
Gefühlte 1000 Mal habe ich das erzählt. Nein, es ist so. Ich habe mich damals bei den Schweden sehr geärgert. Über mich, über das, was da passiert ist, dass ich den Knopf im Ohr gehabt habe und mich in der Rückschaltung gehört habe und daher diese immer langsamer werden und so weiter. Habe mich sehr geärgert. Wie wir dann dieses Spiel gewonnen haben, oder wir, die österreichische Mannschaft, dieses Spiel gewonnen hat, habe ich mich sehr gefreut. Und mittlerweile weiß ich, dass alle hoffentlich gescheiten Übertragungen, guten Übertragungen, fehlerfreien Übertragungen, von denen es auch einige gegeben hat, angeblich, bei weitem nicht so in Erinnerung geblieben
ist unser Los,
wie die Schweden und Israel. Und,
bitte.
Und die beiden Sachen, über die werde ich immer wieder gefragt. Ich erzähle das gerne. Und mittlerweile ist es eine Art Markenzeichen geworden. Und auf dem Schiff haben die Leute plötzlich Sprechchöre gehabt, Hansi Huber, Israel und die Schweden.
Ist doch schön. Schön, dass Sie heute wieder mal bei uns waren.
Hat mich sehr gefreut.
Herzlichen Dank für den Besuch.
Danke.
Dankeschön, Georg Zellhofer. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen den ersten Dreier bald einmal.
Sehr schön.
In der Bundesliga. Und herzlichen Dank, Willi Rutensteiner. Alles Gute. Am Mittwoch geht es zurück nach Israel?
Yes. Ja.
Yes, we can.
Also, alles Gute.
Danke vielmals.
Liebe Grüße an Andi Herzog. Danke. Herzlichen Dank für den Besuch. Das war Talk und Tore. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen noch einen schönen Montagabend. Nicht vergessen, morgen Champions League. Daumen halten für die Salzburger in Belgrad. Wiederschauen.